Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Unboxing New Work. Diese Folge ist eine besondere, denn sie war eingebettet als Live-Aufnahme in unser Event OKR Open. Das ist eine Online-Konferenz, wo wir OKRs von vorne bis hinten, von links nach rechts durchgesprochen haben und auch mal über den Tellerrand geschaut haben. Ihr werdet es vielleicht kennen, wenn nicht, könnt ihr euch gerne für nächstes Jahr jetzt schon anmelden. Ist wieder kostenfrei und wird am 19. November 2026 stattfinden. Bis dahin gibt es auf jeden Fall diesen Podcast, aber auch die ganzen Videos auf unserem YouTube-Kanal. Da werden sie spätestens in ein paar Tagen zu sehen sein. Das große Finale von unserem diesjährigen OKR Open war ein Live-Podcast-Interview mit Hanna Nagel auf unserer Seite, die kennt ihr auch schon aus dem Podcast, und Michael Trautmann, dem Podcast-Host vom On the Way to New Work Podcast. Und dort wird diese Folge auch erscheinen, genauso wie hier. Ihr könnt also euch entscheiden, wo ihr die Folge hören wollt. Ich möchte euch noch ganz gern aufmerksam machen auf das, was wir in diesem Jahr bei OKR Open gelauncht haben. Und das ist unser OKR Advanced Programm. Ein neunmonatiges Programm für alle, die OKR schon ein bisschen länger und intensiver kennen und da noch eine Schippe drauflegen wollen. Da könnt ihr euch gerne mal informieren. Findet ihr in den Shownotes oder auf helloagile.de. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Hi. Michael und ich sind heute hier, um eine Podcast-Aufnahme live aufzunehmen. Und ich muss einmal zugeben, es ist was ganz anderes, einen Podcast ohne Publikum aufzunehmen.
Oh yeah.
Als vor Publikum. Michael wird das Ganze hosten. Ich bin der Gast sozusagen. Und deswegen übergebe ich direkt mit vielleicht ein bisschen lauwarmerem Wasser an dich, Michael.
Ja, das ist natürlich eine fantastische Sache, dass du dich hier selber schon fast vorstellen musst, obwohl du bei mir zu Gast bist. Also erstmal vielen Dank an euch alle, an die 159 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die noch da sind. Wir wollen ganz schnell reinkommen. Wir werden die Anmoderation, die bei so einem Podcast üblich ist, hinten anstellen, beziehungsweise werden wir später aufnehmen. Wir machen heute eine Doppelfolge. Dieser Podcast wird ausgestrahlt auf dem Unboxing New Work von David Hilmer, der ja hier eine große Bedeutung bei den OKR Open auch spielt, und bei mir auf On the Way to New Work. Das ist eine große Ehre für mich. Wir kennen uns schon, Hanna, wir haben uns kennengelernt in einem Leadership-Programm, wo du Teilnehmerin warst, und ich war hoch begeistert von dir und habe gedacht, wow, was für eine coole junge Frau, so clever, so smart, trotzdem irgendwie großes Herz, also einfach große Begeisterung. Das bleibt jetzt alles hier in diesem intimen Raum zwischen uns beiden und den 156 anderen. Und jetzt geht's eigentlich los mit dem Podcast, und wir steigen einfach ein mit der Frage, mit der wir unseren Podcast On the Way to New Work seit über 500 Folgen mit mehr als 600 Gästen in mehr als 8 Jahren immer beginnen. Hanna, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Eine ganz, ganz leichte Check-in-Frage, wie ich finde. Ich glaube, okay, meine aktuellste Antwort ist ehrlicherweise, ich glaube, jeder durchläuft irgendwann eine relativ kritische Phase in seinem Leben, und es ist sehr unterschiedlich, ob man das jetzt irgendwie in der Mittelschule macht oder im späteren Leben irgendwann. Ich war die Sorte von Mensch, die bis zum Abi einfach nur durchgeflogen ist und dann im Studium festgestellt hat, scheiße, man muss ja lernen und solche Sachen, und man muss sich irgendwie, man muss wollen, was man tut. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ein wirklich sehr prägender Teil von dem, der ich jetzt bin, ist durch ein Studium passiert, das absolut nicht meinen Erwartungen entsprach und was mich, ich sag mal, ins Arbeitsleben katapultiert hat mit dem dringenden Bedürfnis, mich richtig reinzuhängen und wirklich was zu bewirken. Und das habe ich bei Hello Agile absolut tun können und kann es auch immer noch tun. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, der Mensch, der ich heute bin, ist hauptsächlich entstanden, weil ich im Studium irgendwie ein kleines, klitzekleines Tief hatte.
Lass uns, wenn du magst, du entscheidest, wie tief wir gehen, aber lass uns ruhig da noch ein bisschen tiefer bohren. Also erstmal klingt das nach einer sorgenfreien, tollen Kindheit. Also es klingt danach, dass du dich entfalten konntest, machen konntest, was du möchtest. Welche Rolle haben deine Eltern gespielt? Was hast du da für Einflüsse gekriegt? Wie bist du da, ja, geprägt worden?
Eine sehr, sehr große. Also ich sag mal, ich bin mit Jazz und klassischer Musik beim Brunchtisch groß geworden. Ich bin damit groß geworden, dass ich irgendwie Ballettaufführungen im Wohnzimmer machen konnte. Ich bin damit groß geworden, dass beide meiner Eltern in Sportvereinen sehr aktiv waren und ich mich quasi zwischen Mama und Papa entscheiden musste, in Anführungszeichen, was die Sportart angeht. Und insofern auch irgendwie von meiner Mutter mit trainiert wurde in Leichtathletik und ich immer schon irgendwie gefördert wurde, wenn es irgendwie um Musik ging, um Sport ging, um alles Mögliche. Ich wurde quasi immer irgendwo überall hingefahren, wo ich hingefahren werden wollte. Aber nicht, weil ich, also nicht, weil ich so verwöhnt war, sondern weil ich glaube, ich gar nicht so unheimlich viel wollte, aber einfach viel angeboten bekommen habe und es angenommen habe. Insofern sehr viel Unterstützung und sehr viel Vielfalt. Also ich bin mit Museumsbesuchen und allem Möglichen wirklich auch mit
Super.
Kultur sehr zugeballert worden.
Wenn du heute deine Studienphase nochmal anguckst und sagst, was ist richtig, was war der Fuck-up? Ist das gescheitert? Also.
Weil es so unpersönlich ist. Ich bin einfach ein Mensch, der dann lernt, wenn was praktisch ist, wenn ich merke, dass es für irgendjemand anders außer mich relevant ist, dass ich gerade was lerne und verstehe. Ich mache Sachen nicht einfach nur für mich, manchmal schon natürlich, aber das war so das größte Ding. Und als ich dann ein Auslandssemester gemacht habe in Estland, wo man viel kleinere Kurse hatte, wo man eine ganz andere Beziehung zu den anderen Menschen in der Klasse und zum Professor, also zu den Professoren und so hatte, war das auch wieder was ganz anderes. Also genau, die Unpersönlichkeit.
Und du hast was studiert? Erzähl nochmal, weil das wissen ja nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen am KIT studiert.
Und das hast du auch zu Ende gemacht?
Ja.
Wow.
Sehr zur Überraschung meines Vaters, aber ich bin da hingegangen, um den Master vom KIT zu haben, weil ich
Ja.
wusste, dass der mir später Türen öffnet. Also habe ich den natürlich auch gemacht.
Ja.
Hat eine Weile
Also,
gedauert, aber ja.
aber da dürfen wir auch nochmal sagen, das ist jetzt auch nicht irgendwie so eine Feld-, Wald- und Wiesen- Geschichte und auch Wirtschaftsingenieur ist ein Studium, was wirklich ja ganz unterschiedliche Areale des Hirns anspricht. Und ja, cool, sehr schön. Du hast schon gesagt, das werden viele von den Zuhörern und Zuhörern wissen, wo du arbeitest bei Hello Agile. Du bist dort jemand, der sehr früh in verantwortungsvolle Aufgaben gekommen ist. Ich weiß warum, weil das werden wir jetzt gemeinsam noch mal rausarbeiten. Aber lass uns jetzt ruhig zum Thema kommen. OKR. Wenn wir noch mal ganz kurz für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die das auch nutzen hier, um neu reinzukommen, eine 90 Sekunden lange Fahrstuhlfahrt-Pitch nochmal haben. Was ist OKR in kurz?
Lange Fahrstuhlfahrt. OKR ist im Grunde ein Zielsystem und es hat vor allem die Aufgabe, Strategie ins Operative runterzubrechen, sodass jeder, der mit OKR arbeitet, genau weiß, was er oder sie gerade für einen Beitrag zur Strategie des Unternehmens hat. Das heißt, im Grunde soll es Strategie auf die Straße bringen. Wie macht es das? Indem es ein relativ enges Korsett an Regeln hat, sowohl an der Art, wie man Ziele formuliert, wie man Ziele nachhält und auch an Formaten, mit denen man wirklich definiert nachhält und dann noch reflektiert. Das Ganze ist in einem agilen Kontext aufgehängt. Das heißt, es geht ganz bewusst darum, Entscheidungen auf jede Ebene zu bringen, Transparenz zu fördern, Fokus zu fördern und Alignment zu fördern. Das heißt, dass alle an einem Strang ziehen. Das ist die Aufgabe von OKR. Ja.
Die Führungskräfte, mit denen du arbeitest, du hast viele gesehen, und du hast das, wir haben es auch im Vorgespräch besprochen. Wir beobachten das, du beobachtest es auch. Wenn es um die Umsetzung von Strategie geht, haben viele Schwierigkeiten. Es gibt Studien noch aus dem, ja, deutlich vor der Corona-Zeit, dass fast 95% der Menschen in Unternehmen gar nicht die Strategie des Unternehmens kennen. Unter den Führungskräften ist die Quote wahrscheinlich ein Tick besser, aber auch nicht so, wie sie sein sollte. Die sollte natürlich bei 100% sein. Was fällt daran eigentlich Führungskräften heute schwer? Wo haben die ihre Probleme? Was ist der Grund dafür, dass die Umsetzung von Strategie so schwer fällt?
Ich habe das Gefühl ganz häufig, dass wir alle, und da sind Führungskräfte dann auch inbegriffen, gerne es allen recht machen und gerne der beste Schüler sind und deswegen zeigen, dass wir alles auf die Reihe kriegen. Und es ist scheinbar kein, also es ist kein gesellschaftlich akzeptierter Wert oder angestrebter Wert, Fokus zu leben und Nein zu sagen. Nein zu sagen ist immer irgendwie, setzt immer eine Grenze und da sträubt sich doch jemand, da ist jemand nicht kooperativ. Und das ist in meinen Augen das eine der größten Problematiken, gerade bei Führungskräften. Wenn nämlich eine Führungskraft nicht Nein sagen kann, dann leidet natürlich immer das ganze Team darunter. Oder die Führungskraft brennt sich aus. Und deswegen ist das in meinen Augen das Hauptproblem. Und das sieht man in jeder formulierten Strategie, weil die Strategien dann plötzlich doch jeden Bereich des Unternehmens abdecken sollen oder jede mögliche Tür, die man irgendwie sieht, öffnen wollen. Und das macht keinen Sinn. Dann kann man einfach keinen Weg so richtig, richtig gut verfolgen. Und ja, das fängt in meinen Augen damit an, Mut zu haben, Nein zu sagen.
Dieses Nein sagen hat ja zwei Aspekte. Also einmal gibt es ja Führungskräfte, die dazu neigen, einfach zu viele Aufgaben an sich zu nehmen und dann nicht zu delegieren. Also das Nein sagen im Sinne von Workload. Und dann gibt es natürlich aber auch noch das Nein sagen im Sinne von nicht kompetent sein. Also auch sagen zu können, ich weiß es nicht, finden wir es gemeinsam raus. Oder das ist eine Aufgabe, die ich aus den und den Gründen nicht kann. Also sich einzugestehen, nicht alles zu können, ist fast, finde ich, noch der schwierige Faktor, wie siehst du das? Hast du beides beobachtet?
Ja, und ich sehe eben noch was Drittes, nämlich bewusst zu sagen, wir machen das nicht, damit wir andere Sachen besser machen können. Also es ist nicht nur ein, also ja, ich kann das nicht, weiß ich nicht, wie oft ich das schon wirklich erkannt habe, dass Leute sich deswegen nicht getraut haben, Nein zu sagen. Aber, also gerade Führungskräfte. Aber ja, das dritte Nein sagen ist für mich eben noch dieses, ich mache es bewusst nicht. Ich könnte es machen, ich könnte es gut machen, aber ich möchte es nicht machen.
Stark. Ja,
Genau.
finde ich gut, ja. Lass uns nochmal drüber sprechen, weil das, glaube ich, ein Thema ist, wo viele Leute überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Also das ist meine Erfahrung, wenn ich mit Führungskräften spreche. Die meisten reden dann über Führungsstile, ist jetzt durch, sagen wir mal, die Renaissance der Autokraten in verschiedensten Regierungen wieder Command and Control richtig oder sollen wir coachend führen oder sind wir transformative? Also Stile werden viel diskutiert, aber worüber viel zu wenig diskutiert wird, meiner Meinung nach, ist, was sind die Kompetenzen? Was muss eine gute Führungskraft eigentlich können? Und da würde mich jetzt mal als deine Sicht als OKR-Profi, als Agile-Profi interessieren. Was glaubst du, was müssen Führungskräfte können heute?
Tja, einen ganzen Blumenstrauß an Sachen. Ich glaube, allem voran die Reflexionsfähigkeit und ich glaube, immer wieder sich den Überblick zu verschaffen über die tatsächlich gerade vorhandene Situation. Was meine ich mit Situation? Ich meine sowohl, wie ist mein Team gerade aufgestellt? Welche Stärken hat mein Team gerade? Welche hat es nicht? Welche muss ich also irgendwie ausgleichen? Ich als Person oder indem ich noch irgendwie Dritte einbinde oder. Das heißt, da regelmäßig zu gucken, mit was sind wir gerade eigentlich an Arbeitskraft sozusagen unterwegs gemeinsam. Das wird sich auch ändern, weil mal ist der eine mehr abgelenkt, weil da irgendwie was Persönliches passiert, mal ist der andere irritiert, weil er eine bestimmte Beförderungsstufe nicht erreicht hat oder. Der Antrieb, mit dem die Leute zur Arbeit kommen, wechselt sich immens und das hat einen riesen Einfluss darauf, wie sehr sie auch ihre Stärken ausüben. Das heißt, das zum Beispiel regelmäßig zu reflektieren und dann auch zu wissen, was man daraus für Rückfolgerungen Rückschlüsse ziehen muss. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ganz klar irgendwie genügend Richtung vorzugeben und das in meinen Augen am besten inspirierend. Und zwar nicht, indem man den Leuten genau sagt, was sie machen sollen. Manchmal brauchen Leute das auch. Auch da Führung ist, glaube ich, immer persönlich, genauso wie ein Lehrer in der Schule nur dann richtig, richtig effektiv ist, wenn er auch unterschiedlich die Schüler erreicht, also wenn er unterschiedliche Schülerprofile erreicht, so kann auch nicht der gleiche Führungsstil für jedes Teammitglied funktionieren, in meinen Augen. Und rauszufinden, wem muss ich wie viel Richtung geben, um das Potenzial der Person richtig im Team einbringen zu können, um das Team zu entwickeln, das ist, finde ich, der zweite Punkt. Und der dritte ist, das dann auch kommunizieren zu können.
Super, also ich finde herrlich, ich finde es super schön, sowas mal aus dem Mund einer Beraterin zu hören. Das, was ich alles jetzt mitgehört habe, steckt viel ab, ne? Also es fängt eigentlich damit an, dass du auch sagst, Selbstführung ist was sehr Wichtiges, also eine Reflexionskompetenz, eine Kenntnis der eigenen Stärken, das ist etwas, was voraussetzt, wenn ich mich nicht selbst führen kann, wird es schwer, andere zu führen. Dann höre ich raus, dass du sehr stark auch an Diversität glaubst, dass du nicht glaubst, dass gute Führungskräfte sich so kleine Minimis holen, die alle gleich funktionieren, sondern wirklich unterschiedliche Art und Weisen und teilweise dann eben auch den Stil. Also bin ich dort eher ein bisschen ansagend, weil ganz jung noch gar keine Erfahrung, oder bin ich dort eher coachend, weil super erfahren und vielleicht in dem Fachlichen wahrscheinlich viel, viel besser als ich selbst, ne? Also dieses 1-zu-1-Führung, also leading yourself, leading others, erstmal one-on-one und dann eben das Team zu führen über das Aufzeigen von Wegen, Möglichkeiten, Strategien, Ziele, Alignments und so weiter. Also wir haben, glaube ich, dasselbe Führungsverständnis, das finde ich schon mal cool, aber du hast es eben auf sehr eigene Art beschrieben, das finde ich sehr schön. Und gerade dieses in der 1-zu-1-Führung eben die Ansprache auch ändern, anpassen zu müssen, je nachdem, wer sitzt dort vor mir. Lass uns mal auf das Thema Stärken kommen. Du hast das Clifton Strengths Test auch gemacht, ich habe den gemacht. Nicht jeder kennt das, aber ich glaube, wir können da so drüber so reden, dass als auch die verstehen, die den Test nicht gemacht haben. Es geht dabei ja darum, dass wir über ein Assessment feststellen, wie wir eigentlich arbeiten. Das werden 34 Talente, Schrägstrich, Stärken in deine individuelle Reihenfolge sortiert. Und diese Stärken kommen aus 4 Gruppen. Violett ist, wie setzt du um? Blau ist, wie gehst du in Beziehung? Orange ist, wie beeinflusst du Menschen, und grün ist, wie denkst du strategisch, ne? Also, und es gibt da eben alle möglichen Kombinationen. Es gibt Leute, die haben alle 4 Farben, also die sind sehr breit aufgestellt. Dann gibt es aber auch Leute, die haben nur 2 Farben. Die haben zum Beispiel nur Blau, und Violett. Das heißt, die führen über Beziehung und über Umsetzung. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, das geht ja gar nicht. Eine Führungskraft muss immer orange sein, beeinflussen auch. Und wir wissen beide aus der Erfahrung, dass das eben nicht stimmt, sondern dass man aus allen Stärken heraus führen kann, aber eben wissen muss, wenn ich dieses Beeinflussungstalent nicht habe, also nicht super kommunikativ bin, nicht super commanding bin, nicht ein Maximizer bin, diese eher, ne, beeinflussenden Dinge, dann muss ich es eben anders machen und ausgleichen. Und es gibt eben die von mir geschilderte Führungskraft, die vor allem durch Vorbild, also ganz viel Umsetzungskompetenz hat und durch viele blaue Talente, also zu spüren, was brauchen Menschen, Harmonie herstellen zu können, positive Einstellung, also eher so über dieses Menschliche. Was hast du in deinem Alltag gesehen? Also was nimmst du wahr? Siehst du diese Unterschiede auch im Arbeiten? Kannst du die erkennen mittlerweile, was für Stärken Führungskräfte mitbringen?
Also, ob ich jetzt da die ultimative Erkennungsmaschine bin, I don't know. Aber man erkennt auf jeden Fall natürlich sehr unterschiedliche Persönlichkeiten in der Führung. Und ich finde auch da ganz interessant, dass es, also es kann reflektiert und unreflektiert funktionieren. Genau. Und ich im Grunde sind die Führungskräfte, die ich irgendwie am effektivsten fand, nehme ich mal das Wort, gerade im Kontext eben von Ziele alignen und umsetzen, waren die, die eben erkannt haben, worin sie stark sind und aber auch dann das, was trotzdem Teil ihrer Aufgabe war, die sie aber nicht erfüllen konnten, dem Team zu übergeben, aber nicht als, ja, das macht ihr jetzt so, sondern also so ein herablassendes, da könnt ihr euch drum kümmern, sondern eher ein anerkennendes, da brauche ich euch, nicht aus einer Schwäche heraus, sondern aus einem, das ist was, wo ihr stärker seid. Bitte kommt ihr hier an den Tisch. Das heißt, in meinen Augen, genau, ich würde vollkommen bestätigen, dass man mit jeder Ansammlung von Top-Stärken gut führen kann. Und in meinen Augen ist eben dann effektiv zu sein als Führungskraft, rauszufinden, wo brauchen wir gerade als Team welche Stärke und kann die jemand von uns hier darstellen, wenn ich es nicht kann.
Ja, also das, was du gerade beschrieben hast, wird ja in Studien häufig auch nachgewiesen, Führungskräfte, die versuchen alles gleich gut zu können, sind häufig die ineffektivsten. Das sind die, die dann sehr gerne, also alle 3, 4 Monate, irgendein neues Seminar besuchen und dann jagt die eine Sau die nächste aus dem Dorf. Also kommen vom OKR-Seminar, jetzt müssen alle OKRs danach, Benchmarking, jetzt AI, wir müssen, also das sind die, die dann nicht effektiv werden. Und die Effektiven wissen ganz genau, welche Stärken sie haben, bauen auch diese Stärken aus. Und du brauchst also nicht die well-rounded Leader, du brauchst das well-rounded Team. Du brauchst dann Führungskräfte, die genau wie du es beschrieben hast, eben Teile auch der Führungsaufgabe an Teammitglieder übergeben. Und ja, sorry, du wolltest was sagen? Ich
Ich
bin ja
finde
nur der
tatsächlich nicht
Interviewer,
nur,
genau.
nee, alles fein. Ich finde tatsächlich nicht nur Teammitglieder, das möchte ich einmal gerade ergänzen, sondern auch, wer ist denn noch alles parallel mit mir Führungskraft? Und wie kann ich das
Sensationell,
Team
ja.
auch nutzen? Ne? Also,
Absolut.
wen, ich finde, jeder, egal in was für einer Position, braucht eine Art von Sparringspartner. Und das muss für ein Teammitglied nicht immer die Führungskraft sein. Das kann sehr, sehr gut ein anderes Teammitglied sein. Und ganz genauso muss ich, finde ich, gerade als Führungskraft auch immer wissen, von wem lasse ich mir, wie lasse ich mich beeinflussen, wer ist so meine Gegenstimme? Und wo muss ich eben auch manchmal bewusst Einfluss suchen? Und da, finde ich, verlassen sich auch Teamleads und egal, also je höher man geht, desto mehr, viel zu wenig auf die Leute, die auf der gleichen Augenhöhe sind, weil man da vielleicht Angst hat, irgendwie Schwächen zuzugeben, weil man da den anderen nicht auch noch belasten will, weil man weiß, dass alle irgendwie überlastet sind, warum auch immer. Aber eigentlich ist das in meinen Augen das Team, aus dem man die meiste Stärke ziehen kann, weil man im gleichen Boot sitzt und weil die andere Person mit einem ganz anderen Umfeld möglicherweise arbeitet, ne, aus einer ganz anderen Perspektive kommt und trotzdem man ja Überschneidungspunkte hat. Das heißt, in meinen Augen sind andere Teamleads, wie auch
Ja.
immer, die besten Sparringspartner.
Finde ich sensationell und ich glaube ganz, ganz stark auch aus eigener Erfahrung, auch aus unseren Programmen, dass Peer-to-Peer-Coaching eine der most powerful Instrumente für Führungskräfte ist. Ne? Es gibt ganz häufig ja dieses Gefühl als Führungskraft, ich bin alleine. Ich bin auf mich allein gestellt, mein Chef macht Druck, von unten machen meine Leute Druck und die in meiner Peer-Group machen auch Druck. Also überall ist Druck. Und wenn ich mich mit diesem Gefühl meinen Peers anvertraue, ob jetzt in meinem direkten Team oder mit Leuten auf meinem Level in der Gesamtorganisation, werde ich sofort feststellen, ich bin nicht alleine, weil alle haben dieses Gefühl. Und durch regelmäßigen Austausch und das sich quasi ausleihen von Stärken von anderen kann ich da natürlich extrem viel lernen. Sehe ich ganz genauso. Ich würde das gerne wieder auf das Thema OKRs einmal, das Thema, Stärkenthema zurückführen. So aus meiner Sicht, ich habe mit einigen Firmen gearbeitet, die mit OKRs gearbeitet haben und ich selber habe mit OKRs immer nur im Privatkontext mit meinem Sohn Oskar gearbeitet. Also wir machen quasi unseren Podcast, den wir zusammen machen mit OKRs, was ich total spannend fand, dass er das vorgeschlagen hat. Und er hat eben als Berater da auch viel gesehen, deswegen habe ich so ein Bild, aber ich würde gerne deins haben. Und ich, in meiner Vorstellung, vielleicht das als Eingangsthese, glaube ich, dass alle Stärken, die wir, oder zumindest alle Arten von Stärken, also Umsetzungsstärken, Denkstärken, Beeinflussungsstärken und Beziehungsstärken, in dem OKR-Prozess alle Sinn machen. Also in meiner Vorstellung, du kannst es gleich einmal challengen, im Bereich Erarbeitung von OKRs brauche ich vor allem grünes Talent. Ne? Da brauche ich Analytik, Intellekt, auch Vorstellungskraft, Kreativität. All das brauche ich, Zukunftsorientierung. Die helfen mir in der Formulierung, in der Umsetzung, das dann auch zu machen, brauche ich natürlich die Umsetzungsstärken, um in einem Team überhaupt eine Bereitschaft zu erzielen, das richtig einzusetzen, damit zu arbeiten, das nicht nur so als Pflichtprogramm zu machen, brauche ich wahrscheinlich blau und orange. So, siehst du das ähnlich oder braucht man ganz, ganz spezielle Stärken aus deiner Sicht, um mit OKRs gut zu arbeiten als Führungskraft?
Also die Grünen sehe ich auf jeden Fall, also das waren die strategisch Denkenden,
Ja.
die auf jeden Fall, und wenn auch da, wenn ich merke, dass ich das nicht super gut kann, dann brauche ich jemanden auf meiner Höhe oder drüber, der das kann, und dann muss ich viel stärker im Blauen sein, nämlich im Kommunikativen, und muss in der Lage sein, die Gedanken anderer so zu kommunizieren, dass ich dahinter stehen kann und dass mein Team merkt, dass ich dahinter stehe und dass das Team sich da auch dahinter stellen kann. Genau, das würde ich einmal da so ein bisschen als Trade-off sehen. Und also es geht aber ja darum, Strategie auf die Straße zu bringen. Das heißt, ganz viel, was OKR trainiert, ist auch Umsetzungsstärke. Also das war das Orangene,
Mhm. Ja,
glaube
nee,
ich.
Umsetzung
Ist lila.
ist lila, genau. Orange ist Beeinflussung, das heißt,
AU.
die, ja, genau, ja, egal.
Genau. Also dann, ne, genau, lila als umsetzungsstark. Das ist was, was ich übrigens auch schon in der Formulierung brauche. Und jetzt werde ich gerade einen Ticken sehr nerdy, aber
Unbedingt.
wir sagen bei Objectives und Key Results, dass wir gerne Key Results formulieren, die Lead Measure sind. Das heißt, was ich direkt beeinflussen kann und was auch mein Objective direkt beeinflusst. Was sehr nah an konkreter Umsetzungsstärke ist, damit ich nicht so sehr in einem passiven, was möchte ich denn für einen Effekt erzielen und dann muss ich mir immer noch überlegen, wie ich das mache, landet. Das wäre eher ein Lag-Measure, wo es eher den Effekt misst. Und wir mögen es tatsächlich gerade diese Umsetzungsstärke auch schon bei der Formulierung zu trainieren, weil das einem einen viel besseren Headstart gibt, wenn man ins Quartal startet, als wenn man nach dem Planning denkt, okay, und wo fangen wir denn jetzt an? Das heißt, da würde ich auch auf jeden Fall sagen, man braucht Lila zumindest im Team, nicht unbedingt als Führungskraft an der Stelle. Und jetzt hilf mir nochmal, was orange war.
Orange ist Beeinflussung. Beeinflussung heißt
Beeinflussung,
sowas wie
genau.
Kommunikation, Kontakt, auch Maximizer, das ist Höchstleistung, gehört dazu. Command, also das
Right.
Thema Ansage, ne? Also,
Ja. Das würde ich behaupten, ist was der ganze Prozess trainiert. Weil es ganz viel um ein Connecten geht, um eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams. Das ist aber vielleicht sogar was man noch mehr im Team braucht als bei der Führungskraft.
Super.
Ja.
Sehr gut. Ich finde es super schön, dass wir die Themen zusammenholen. Das, was ich beobachte bei unterschiedlichen Kunden, ist, dass es Unternehmen gibt, die in Teilbereichen mit OKRs arbeiten und in anderen Bereichen gibt es dann Kolleginnen und Kollegen, die wissen nicht mal, was OKRs sind. Da gibt es noch andere Zielsystematiken. Wenn du auf solche Kunden triffst, sagst du, Finger weg, entweder ja oder keiner oder alle oder was? Was ist deine Erfahrung da?
Auch wenn das jetzt ein bisschen entgegen der absoluten OKR-Theorie geht, ich halte durchaus es auch für sinnvoll, wenn Teile des Unternehmens mit OKR arbeiten. Einfach weil es völlig unabhängig davon, wie viele Teams involviert sind, ein super starkes Ziele-Framework ist, weil es einen einfach dazu bringt, regelmäßig miteinander in den Austausch zu gehen. Wie weit sind wir? Kommen wir so voran, wie wir dachten? Ist die Richtung, in die wir laufen, noch eine, die wir alle für sinnvoll erachten? Wenn wir jetzt unter mehreren Ideen pitchen müssen, was sind für uns die am wertvollsten sind? Das hilft jedem Team. Egal, ob es das isoliert macht, egal, ob es eine Abteilung oder eine Business Unit isoliert macht, diese Art von Austausch ist in meinen Augen unheimlich wertvoll. Natürlich habe ich dann in einer gewissen Weise Mauern gegebenenfalls zu anderen Teilen des Unternehmens, aber da spielt auch sehr doll rein, in welchem Bereich meiner Arbeit arbeite ich denn mit OKR? Und ganz häufig ist das, wo eine Abteilung oder ein Team sich strategisch weiterentwickelt, ziemlich viel in deren Händen. Und eher im Alltag haben sie die vielen Abhängigkeiten, also im Tagesgeschäft im Sinne von den repetitiven Aufgaben oder den Hauptaufgaben, die sie haben, haben sie Abhängigkeiten zu anderen. Und dann ist es gar nicht so schlimm, wenn das, wo sie sich selber weiterentwickeln wollen, mit einem eigenen Framework kontrolliert wird, in Anführungszeichen, gesteuert wird.
Gibt es Bereiche in Unternehmen, wo du sagst, da funktionieren OKRs besser als in anderen? Also ich sag mal jetzt, ich habe früher viel Automobilindustrie gemacht, kann ich mir am besten mal vorstellen. Also wenn du jetzt eine Autofirma nimmst, du hast Vertrieb, Marketing auf der einen Seite, dann hast du Entwickler, die Fahrzeuge entwickeln, du hast Produktion, du hast Einkauf, Design. Würdest du sagen, da gibt es Bereiche, die sind für OKRs besser als andere, oder sagst du, eigentlich geht es in jedem Bereich?
Ich würde sagen, es geht in jedem Bereich, der ausreichend viel im Komplizierten oder Komplexen arbeitet. Also wenn komplizierte oder komplexe Themen, ich sage mal, nur 5% meiner Arbeitszeit ausmachen im Teamdurchschnitt, dann lohnt es sich nicht so richtig, OKR dafür aufzusetzen, weil das sich nur mit den Themen beschäftigen wird. Das ist die einzige Einschränkung, die ich machen würde.
Wir gucken einfach mal hier in unseren Chat, finde ich ganz spannend. Patrick Miller sagt, wir arbeiten seit circa 1,5 Jahren in einem Bereich mit OKR. Mittlerweile werden andere Bereiche neugierig, weil wir ziemlich plötzlich, ziemlich schnell, ziemlich viel, ziemlich gut machen. Wir missionieren nicht, aber versuchen zu überzeugen, wenn es jemand fragt. Finde ich großartig. Ist das etwas, was du
Großartig.
teilst?
Absolut.
Ja.
Und das glauben uns immer Leute nicht so richtig, wenn ich sage, dass dieses Grassroot-Prinzip super gut funktioniert. Aber ja, das sehen wir tatsächlich ziemlich häufig.
Super. Patrick, wenn du uns noch kurz einen Daumen hoch gibst, ob wir das nachher ausstrahlen dürfen, weil wir deinen Namen genannt haben, dann freuen wir uns. Ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen. Wir sehen im Moment in unterschiedlichen Themen, in Frameworks, in Herangehensweisen den Einsatz von Large Language Modellen. Also ich habe zum Beispiel im Bereich Stärkenarbeit unfassbar gute Erfahrungen mit ChatGPT gemacht, weil diese Methodengrundlage für diesen Stärkentest große psychologische Modelle sind, die wahrscheinlich in sehr umfangreicher Form in den Trainingsmodellen der großen Large Language Modelle trainiert wurden. Das haben wir auch von Gallup gehört. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dort Halluzination stattfindet, ist relativ gering, wenn man gut promptet, die Originalberichte reingibt und dann gut damit arbeitet, nicht zu viel auf einmal wird, kriegt man extrem gute Ergebnisse, Zusammenfassungen, neue Insights und das ma macht viele Coaches glücklich. Einige haben auch Angst, weil sie sagen, bald brauchen die uns nicht mehr. Wie siehst du es beim Thema OKR? Kann man das Thema KI dort gut einsetzen? Gibt es da Ansätze? Arbeitet ihr damit schon?
Ja, jein.
Mhm.
Ich stehe, KI ist in meinen Augen eine Riesenhilfe, wenn es darum geht, Kreativität anzuregen. Oder wenn man irgendwie nicht weiterkommt, neue Aspekte reinzubringen. Das heißt, bei der Formulierung gerade ist das ist der Hauptteil, wo Leute sich irgendwie gerade am Anfang mit schwer tun und wo man vielleicht ein bisschen zu hohen Perfektionismus teilweise an den Tag legt und deswegen irgendwie sehr verzweifelt ist manchmal. Und dann gehen Leute häufig Richtung KI und lassen sich im Prinzip ihre OKRs formulieren. Und da habe ich insofern ein Riesenproblem mit, weil ein wesentlicher Teil bei OKR die Diskussion ist und das eigene Reflektieren. Und es macht einfach keinen Sinn, wenn das eine Maschine für mich macht. Und wenn irgendwie dann, sagen wir, ChatGPT mir ein toll formuliertes Objective zurückgibt, und ich sage, klingt gut, können wir so kaufen, damit traue ich mich rauszugehen. Wie sehr identifiziere ich mich mit einem Ziel, was mir jemand anders vorgegeben hat? Ah, das haben wir schon ausgetestet, nämlich vor OKR. Als das Thema noch war, Führungskräfte geben mir meine Ziele vor und ich habe daran überhaupt keinen Input gehabt. Und das ist einfach nicht, das ist nicht zukunftsfähig in dem Sinne, als dass man da beteiligt sein sollte und vor allem sich damit identifizieren sollte, was da für ein Ziel steht. Jetzt sagen einige, naja, aber ich habe ja vielleicht vorgegeben, worum es gehen soll und so. Ja, aber in dem Moment, wo du selber reflektiert hast, was ist mir wichtiger? Welcher Bestandteil des Ziels ist mir wichtiger? Was ist das, was wirklich den Mehrwert generiert, den ich gerade brauche, den meine Kunden brauchen? Das ist super wichtig, dass mir das klar wird. Und das kann mir nur klar werden, wenn ich drüber nachgedacht habe. Deswegen an der Stelle finde ich es schwierig. Wo ich es super finde, ist, wenn es darum geht, rauszufinden, wie kann ich das Ziel beeinflussen? Weil da löst es ganz häufig so ein Brett vorm Kopf, was Leute haben aus Gewohnheit und aus Erfahrungen. Sie sagen, das kann ich gar nicht beeinflussen, da kann ich nichts machen. Da ist tatsächlich so eine KI richtig stark darin, einfach völlig kreativ Sachen auf den Tisch zu legen, wo man dann immer noch sagen kann, sorry, das ist völlig wild. Aber das bringt mich überhaupt dann
Auf
darüber,
eine neue
genau, auf eine
Stufe, ne?
neue, richtig.
Lass mir mal ein Beispiel geben aus der Stärkenarbeit. Ich habe eine Kundin, die war ganz frustriert, die hat ihr Profil genommen und hat gesagt, das ist mein Profil und ich gehe jetzt in eine Verhandlung mit einem Kunden. Welche meiner Stärken kann ich einsetzen? Und dann hat sie das Ergebnis gelesen und klang ihr wie immer, ChatGPT klingt ja immer klug, sagt sie, ja, es ist total generisch, das macht überhaupt gar keinen Sinn, das kriege ich in jedem drittklassigen Verhandlungsbuch. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber Was hast du denn für einen Kontext gegeben für diese Verhandlungssituation? Sagst du, ja, gar nicht. Ich habe gesagt, sprich mal 5 Minuten mit deiner KI, erklär, wer ist dein Verhandlungsgegner? Was ist das für ein Mensch? Wie argumentiert der? Was hat der, was weißt du über den? Und dann fing sie an zu erzählen und auf einmal kamen dann Sachen über diesen Verhandlungspartner, wo ich dachte, wow, der hat sie richtig gut beobachtet und so weiter. Und dann hat sie das nochmal gepromptet und dann kam dramatisch bessere Ergebnisse raus, weil natürlich je besser der Kontext, desto besser ist das Ergebnis. Und ich stelle mir jetzt in der Arbeit mit OKRs es so vor, dass wenn ich sage, okay, das sind meine OKRs, das sind die meines Nachbarbereiches, das ist die Unternehmenszielsetzung, wo siehst du Spannung, wo siehst du Ziele, die gegeneinander laufen, sind wir ambitioniert genug? Also wo man sagt, über große Organisationen hinweg, viele OKRs, viele Bereiche und da dann so Mustererkennung oder sowas, da könnte ich mir auch vorstellen, dass es funktioniert, oder?
Ja, also als Inputgeber, als Reflexionspartner
Hm.
total.
Ja, generell immer Partner, aber
Genau.
nicht wegdelegieren,
Genau.
ja.
Und das ist, finde ich, so das große Ding. Und wenn ich es als Informationsquelle verstehe und nicht vergesse zu hinterfragen, wie es zu dem Ergebnis kam und den Anspruch habe, das zu verstehen, ja, super, super.
Ja.
Weil ja, es eröffnet mir durchaus Perspektiven, die ich vielleicht zu blind bin zu sehen.
Also als
Und
ein Teammitglied am Tisch, ne? Was, wo
ja.
man sagt, pass mal auf, deine Rolle KI ist, uns ein
Genau.
bisschen bei dem Alignment zu helfen, Ambitionslevel, das, was du beschrieben hast, was sind die konkreten
Hebel, wie
Actions,
ich,
Hebel,
genau.
wie will ich es
Ja.
umsetzen, wie will ich es in Messbarkeit bringen, all diese Dinge.
Aber
Super.
nicht zum Entscheidungen treffen.
Sehr, sehr cool. Jetzt kommen wir auf unser letztes Thema. Wir wollen ja pünktlich auch die vielen Menschen, die noch da sind. Immerhin noch über 100, 107. Ihr seid echt tapfer für einen Donnerstagnachmittag. Vielen Dank. Mein ältester Sohn Oskar, der auch bei einer Beratungsfirma gearbeitet hat, viele Jahre dort auch mit dem Thema OKR gearbeitet hat, hat gesagt, er hat eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die meisten OKR-Einführungen ohne externe Hilfe in die Hose gegangen sind. Die wenigen guten Beispiele, die er gesehen hat, waren, da sind Menschen in die Organisation gekommen, die das woanders schon gemacht haben, extrem kompetent waren und die dann quasi als interne Berater das gemacht haben. Aber Unternehmen, die sagen, hey, wir machen das jetzt mal, sich ein Buch geschnappt haben und losgelegt haben, hat er kein Beispiel gefunden. Wie siehst du das? Du bist natürlich gebiased, weil ihr Beratung macht, aber ich weiß, du bist eine reflektierte, kluge Frau, die auch zugibt, wenn sie sagt, nö, manchmal geht es auch ohne. Gib mir mal einen Eindruck, was du glaubst, was man braucht.
Also ich glaube, man braucht diese feste Überzeugung, dass es eine gute Idee und eine gute Lösung ist. Und ich habe vorhin darüber gesprochen, dass es inzwischen nicht mehr darum geht, First Follower zu sein und irgendwie der Erste zu sein, der OKR macht, sondern eher Consistent Follower zu sein und das wirklich also ernsthaft zu machen und auch alle Stolpersteine auszuhalten. Und das ist in meinen Augen also das sind so die zwei Hauptaufgaben, die irgendjemandem in der Einführung übernommen werden müssen. Die wirklich, wirklich tiefe Überzeugung. Und das Aushalten von Stolpersteinen. Wenn ich als Führungskraft entscheide, OKR einzuführen, und da auch eine Ressourcen für freischaufel und Leute dafür verantwortlich mache, und die das auch leben können und begleiten können, fantastisch. Aber das sind zwei Dinge, die ich einfach beobachte, die Führungskräften sehr, sehr schwer fallen, nämlich wirklich hinter dem Framework zu stehen, wenn ich selber nicht schon woanders super gute Erfahrungen gemacht habe. Und zweitens die Stolpersteine auszuhalten und dann auch vielleicht zu lösen. Und das ist der Punkt, warum ich glaube tatsächlich, dass es häufig mit externen Partnern oder mit internen Experten in dem Sinne besser geht, weil die genau diese Sicherheit geben können. Und das kann man theoretisch intern, aber die Ressourcen und den Glauben, den Erfahrungsschatz, den bringen die wenigsten von sich aus mit und das brauchen sie auch nicht. Also es kann keine Erwartungshaltung sein, dass man als Führungskraft alles kann. Na, genau, aber das sind die Gründe, warum ich sagen würde, ja, als Externer kann man einfach besser inspirieren, weil man so viele andere Beispiele hat und Leute glauben, also man kann Leute viel besser mitnehmen, wenn man glaubhaft vermitteln kann, dass es funktioniert. So, zum Beispiel.
Und wenn wir jetzt noch mal eine zweite 90 Sekunden Fahrstuhlfahrt zusammen machen, stell dir vor, ich bin jetzt der fünfte Generation mittelständisches Unternehmen, 800 Menschen, und ich habe das jetzt war jetzt hier beim OKR-Tag und bin total begeistert über die Energie, die hier war. Und wir treffen uns im Fahrstuhl, weil es war jetzt dann doch eine richtige Veranstaltung. Wir stellen uns vor, war keine Remote-Veranstaltung. Ich habe jetzt die Chance, mit dir Fahrstuhl zu fahren. Ich sage, guck mal, was würdest du mir jetzt empfehlen? Wie muss ich da rangehen? Was sind die Schritte? Wie zerlege ich so ein OKR-Projekt? Wie viel Zeit muss ich mir nehmen? Also, wenn du so 90 Sekunden Elevator-Pitch hast, ich frage dich, und unten sage ich, Mensch, Hanna, lass uns das zusammen machen. Schreib mir ein Angebot.
Ich würde, glaube ich, ein bisschen weiter oben ansetzen und fragen, wo siehst du denn gerade die größten Painpoints in deinem Unternehmen, die Sachen, die euch wirklich langsam machen? In welcher Personengruppe, in welchem Unternehmensbereich? Und dann lass uns mal überlegen, ob da nicht OKR helfen könnte. Und es kann sein, ihr seid euch unter den Führungskräften gar nicht einig, wo es hingehen soll. Es kann sein, ihr seid nicht schnell genug in der Umsetzung von Dingen. Es kann sein, dir hört niemand zu und deine tollen Ideen kommen bei den Leuten nicht an. All das kann OKR lösen und sehr häufig haben Unternehmen eins von diesen Problemen.
Super, finde ich super. Es war viel kürzer und das kann ich mir merken. Das ist ganz toll. Also, du hast ja nicht versucht, mir schon die Methode zu verkaufen, sondern eher erstmal so ein Mindset, ein fragendes Mindset zu gucken. Denk nicht in Lösungen, sondern frag erstmal, wo sind die Probleme? Und wahrscheinlich hast
Ja.
du mehr Violett als ich und ich habe zu viel Grün und denke immer nur in Lösungen und will jetzt die Lösung. Nein, vielen, vielen Dank. Vielleicht noch ein Punkt. Wird dann von manchen Leuten immer wieder, naja, okay, ah, das ist schon wieder so ein Thema, ist eigentlich auch schon wieder durch, so wie Agile ist auch schon wieder durch und Lego ist auch wieder durch. Ich sehe das ja überhaupt nicht so. Ich denke, dass diese Methode anderen Zielfindungs- und Zielsetzungsmethoden erhebliche Vorteile hat, wenn man ein bisschen dazu gelesen hat. Und ich weiß, das erste Buch, wo ich wirklich aufmerksam geworden bin, ist das kein Fachbuch über OKR, sondern bevor ich deins in der Hand hatte, habe ich ein anderes gelesen. Das heißt von John Doerr, ein Wagniskapitalfinanzierer aus dem Silicon Valley, der zu den ersten Finanzierern von Google gehörte und der quasi, weil er auch irgendwie Intel-Connections oder Vergangenheit hatte, weiß nicht
Genau.
mehr genau, dann ja dafür gesorgt hat, dass Google das auch macht. Und wenn man dann den Sergey Brin hört, wie der über OKRs spricht, da sagt er, wir haben dieses 10x-Wachstum, diese unfassbar schnelle Geschwindigkeit vor allen Dingen auch hinbekommen, weil wir mit OKRs gearbeitet haben. Das heißt, da gibt es große Unternehmen, die jetzt seit 20 Jahren am Wachsen sind und am wichtiger werden, die das machen und sagen, es ist ein Teil unseres Erfolges. Und trotzdem gibt es sehr viele Unternehmen, die sich nicht mal die Mühe machen, sich das anzugucken. Weil, naja, was ist ja Google, ist ja so groß und so weiter. Hast du Studien, habt ihr Zahlen, wo man sagen kann, Unternehmen, die eine erfolgreiche OKR-Einführung gemacht haben, haben zufriedenere Mitarbeiter, sind performanter, verdienen mehr Geld? Gibt es Untersuchungen?
Verrückterweise gibt es dazu fast keine echte Forschung.
Wahnsinn.
Also wir haben auch immer wieder mit Leuten zu tun, die ihre Masterarbeit oder so rund um das Thema schreiben. Habe ich selber übrigens auch. Es gibt keine ernsthafte Forschung. Alles, wo man Aussagen darüber findet, ist dann im Prinzip selbst erhobene Studien. Und das
Also
Problem ist
anekdotisch.
genau anekdotisch. Und du hast immer das Problem, dass du ja nicht vergleichen kannst, was wäre passiert, wenn sie nicht OKR gemacht hätten? Du kannst nie eindeutig zurückführen auf OKR, ob das jetzt der entscheidende Faktor für irgendeinen wirtschaftlichen Boost in einem Unternehmen war oder ob sich vielleicht einfach irgendwas in der Wirtschaft verändert hat oder. Und vor allem hängt sehr viel mehr am Mindset-Shift, an der Art, wie man zusammenarbeitet, an der Art, wie man miteinander spricht, an der Art, wie man Entscheidungen trifft, als jetzt unbedingt am Framework. Das heißt, du hast auch ganz viele, die mit OKR arbeiten, die nicht wirklich mit OKR arbeiten. Und das heißt, und es gibt keinen sauberen Health-Check dafür, wie gut man OKR macht oder nicht macht. Ich würde behaupten, mit allem, was ich bisher gesehen habe, wenn man OKR so verwendet, wie es gedacht ist, dann kannst du gar nicht schlechter performen. Dann wirst du zwangsläufig als Unternehmer einen riesen Profit draus schlagen. Nur musst du es halt auch wirklich, wirklich machen. Du brauchst die Disziplin und du brauchst den Mindset-Shift. Und das ist Arbeit. Und das machen die meisten nicht. Und dann hat man so ein sehr unterschiedlich gemischtes Bild. Aber es gibt keine richtigen Studien tatsächlich.
Vielen, vielen Dank. Allerletzte Frage. Die letzte Frage, die wir immer stellen. Wo möchtest du noch hin, Hanna?
Mist, ich wusste, dass sie kommt und ich habe mir keine Antwort überlegt.
Nicht schlimm.
wo möchte ich noch hin? Ich glaube, ich möchte noch mehr erleben, dass ich tatsächlich großen Menschenmengen geholfen habe, mehr Spaß an der Arbeit zu haben, besser zusammenzuarbeiten und sich erfolgreicher zu fühlen. Also das Thema Selbstwirksamkeit für ganze Unternehmen und für jede Person in einem Unternehmen be 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 bewirken. Das, glaube ich, möchte ich noch viel größer erleben, als ich es jetzt gerade schon tue. Und ich tue es gerade schon super. Ja.
Ja, ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit. Wir haben es einigermaßen eingehalten, 17:03 Uhr. Vielen, vielen Dank an die immerhin noch 99 Teilnehmenden im Live-Chat, dass ihr dabei geblieben seid. Alle Hörerinnen und Hörer unserer beiden Podcast-Formate. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Wir sind dankbar dafür, dass ihr dabei seid. Jetzt kriegen wir hier mal Feedback. Es klatschen Leute, es schicken Leute Herzen. Das ist wunderschön. Vielen, vielen Dank. Das ist eine Reaktion, die man natürlich sonst nicht hat, wenn wir einen Podcast nur aufnehmen. Hanna, ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder im echten Leben. Ich habe mich sehr auf die Zeit hier mit dir gefreut. Die ist viel zu schnell vorbeigegangen. Und Glückwunsch zu der ganz, ganz großartigen Veranstaltung, die ihr heute wieder hingelegt habt. Und euch als Team alles, alles Gute. Ihr helft, dass Menschen selbstwirksam werden. Ich habe David ja oft schon erlebt im Bereich Lego Serious Play. Und bist du bei dem, was du noch erreichen möchtest, schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Du und deine ganzen Kolleginnen und Kollegen. Vielen, vielen Dank an euch alle für diese großartige Organisation und dieses Geschenk, was ihr an die Community jedes Jahr macht. Danke.
Vielen Dank ebenfalls. Mach's gut, Michael.
Mach's gut.